Vorsicht, Tabu. Ein Podcast des Arbeitskreises für Zeitfragen Biel. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Podcast Vorsicht, Tabu. Am Mikrofon ist Geneva Moser.
Queersensible Seelsorge heißt, wir müssen aufpassen und darum wissen, dass Stress auftritt, wenn man Angst hat, sich so zu zeigen, wie Mann oder Frau ist und nicht akzeptiert wird.
Seelsorgende begleiten Menschen auf ihrem Lebensweg. Gerade für ältere Menschen, für Betagte, vielleicht in Alters- oder Pflegeheimen, sind Seelsorgende wichtige Bezugspersonen. In ihrer Berufspraxis begegnen Seelsorgende auch queeren Menschen, Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell sind oder deren Geschlechtsidentität trans, inter- oder non-binär ist. Was brauchen Sie zu wissen für diese Begegnung mit queeren Menschen? Wie müssen Sie vorbereitet sein? Ich habe mit der Theologin Kerstin Söderblom über dieses Thema gesprochen. Kerstin Söderblom ist Hochschulseelsorgerin an der Evangelischen Studierendengemeinde in Mainz. Sie ist Supervisorin, systemische Beraterin und Coach und sie ist eben Expertin in queerer Theologie. Sie bloggt beim Blog von evangelisch.de unter dem Titel Kreuz und Queer. Frau Söderblom, was müssen Seelsorgende wissen, wenn sie queeren, alternden Personen begegnen?
Ja, erstmal hallo und guten Tag. BeraterInnen, SeelsorgerInnen müssen wissen, dass queere Personen schon als Jugendliche häufig Angst haben, zu zeigen, wer sie sind. Queersensible Seelsorge heißt ganz klar, wir müssen aufpassen und darum wissen, dass Stress auftritt, wenn man Angst hat, sich so zu zeigen, wie Mann oder Frau ist und nicht akzeptiert wird. Und das ist eine Angst, die kann tatsächlich und real sein. Es ist aber manchmal auch eine Angst, wo man Angst hat vor etwas, was überhaupt nicht klar ist, ob tatsächlich Repressalien, Sanktionen, Häme, Mobbing, Ausgrenzung passiert. Dennoch ist sie da und real für diese Person. Das kann in jungen Jahren losgehen, bleibt aber ein Thema lebenslang. Man muss darum wissen, dass diese Ängste, Sorgen, Erfahrungen, konkrete Erfahrungen von Ausgrenzung oder auch Mobbing und Häme Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen haben. Und nur weil man dann irgendwann 25 ist und einen Beruf hat und dann älter wird und irgendwann mal 50, 60, 70 wird, sind diese Themen häufig nicht vorbei. Auch wenn wir in der Regel, zumindest in der westlichen Welt, mittlerweile ja gute Bedingungen haben, auch als lesbisch schwul zu leben. All diese Themen prägen ein Leben lang und sind unser Rucksack, das Handgepäck, was immer dabei ist und was auch im Alter dann eher noch schwieriger wird. Es lässt sich gut zusammenfassen mit dem sogenannten Minderheitenstressmodell. Das ist von dem US-amerikanischen Forscher Elan H. Meyer 1995 formuliert worden und seitdem immer wieder eigentlich zitiert worden. Es ist immer noch gültig. Das bedeutet, dass queere Menschen, ob jung oder alt, als Minderheit besonderen Stresssymptomen ausgesetzt sind. Diese Stresssymptome, ich nenne gleich ein paar, sind sowohl situativ, aber meistens eben auch chronisch und umfassen sozusagen das ganze Leben. Sie sind sozial im Kontext der Menschen verortet. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Problem, weil queere Menschen sehr häufig mit Anerkennung und Restriktionen zu kämpfen haben. Also sie sind nicht in gleicher Weise anerkannt wie viele andere. Und als drittes noch, es kommt obendrauf zu allem anderen, also additiv sozusagen, zu allem, was Menschen mit ihren persönlichen Charakterzügen an Problemen, Konflikten und Krisen sonst noch so haben.
Solche Ängste haben ja ganz konkrete historische Gründe, aber auch aktuelle politische. Können Sie dazu Beispiele nennen?
Ja, also historisch gesehen, vielleicht um mal ganz sozusagen nicht weit zurückzugucken, also für den deutschen Kontext kann ich es jetzt genau bezeichnen, der sogenannte Paragraph 175, der schwule Sexualität zwischen Männern kriminalisierte, ist erst 1994 in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft worden. Die Bezeichnung von Homosexualität als Krankheit ist in der Weltgesundheitsorganisation erst 1990 abgeschafft worden. Also laut Weltgesundheitsorganisation ist es keine Krankheit mehr. Wenn man aber zum Beispiel auf das Thema Transidentität geht, das ist in Deutschland, ich bin mir über die Schweiz nicht so sicher, immer noch so, dass es als eine Geschlechtsidentitätsstörung angesehen wird und immer noch pathologisiert wird. Da sind zwar auch die entsprechenden Gruppen, Transgruppen dran, endlich ein Gesetz zu reformieren und zu novellieren, dass die von diesen Störungen ganz abgeht. Aber da sind wir immer noch nicht. Also wir sind immer noch aktuell damit beschäftigt, hier Pathologisierungen abzuwehren. Und das Selbstbild von älteren schwulen Männern zum Beispiel, dass ihre Sexualität kriminell oder krank oder sündig oder sonst irgendwas ist, ist immer noch sehr tief verwurzelt aufgrund der Tatsache, was ich eben schon gesagt habe, dass bis Mitte 90er Jahre schwule Sexualität kriminalisiert wurde. Wenn man dann etwas weiter zurückgeht, und auch das wirkt durch die Generation nach, wir wissen mittlerweile, dass Traumatisierung durch Generationen auch hindurchgeht und dass das kollektive Wissen ja erhalten bleibt, ist das natürlich der Nationalsozialismus in Deutschland und darüber dann die nationalsozialistische, faschistische Ideologie von den arischen Menschen, die natürlich heterosexuell sind, in einer heterosexuellen Kleinfamilie mit vielen Kindern leben und alles andere ist krank, pervers, Abweichung, wird verfolgt, bestraft bis hin zu KZ für viele schwule Männer, aber auch lesbische Frauen, wie wir heute wissen. Das ist ein dramatisches Erbe. Das heißt, das sind nicht nur irreale und fantastische Fantasien von queeren Menschen, sondern das sind reale, es ist ein reales Wissen darum, dass sie nicht nur rechtlich, sondern auch sozial und auch medizinisch sehr häufig immer noch als zweitklassig gesehen werden und diese Ängste entsprechend entdeckt zu werden oder als zweitklassig behandelt zu werden, sind da und ganz real und schränken Lebensqualität für viele, natürlich nicht für alle, aber für viele immer noch ein.
Mein Name ist Geneva Moser und ich spreche mit Kerstin Söderblom über queersensible Seelsorge. Manche Seelsorgende oder auch Heimleitungen denken, ich bin ja tolerant, hier in unserem Heim sind wir offen für alle Lebensformen. Genügt diese Offenheit? Reicht diese Toleranz?
Meines Erachtens genügt es nicht. Es ist zunächst mal sehr schön, wenn Heime, Pflegeheime, Altenheime, wie sie alle heißen, offen und tolerant sind und sich selbst einschätzen. Sie müssen das aber erstens auch überall kommunizieren und zeigen, und zwar inklusiv. Es braucht tatsächlich für queere Menschen immer noch ein Signal, wir sind offen und respektieren LGBTIQ, so ist die Abkürzung, also lesbisch, schwul, bi, trans, inter, queere Menschen, explizit hier bei uns. Hier sind sichere Räume für sie. Und wir sagen das nicht nur, sondern wir tun es auch, indem wir selbstverständlich LebenspartnerInnen oder gleichgeschlechtliche PartnerInnen und deren Regenbogenfamilien zum Beispiel herzlich willkommen heißen. Also einfach nur gleichgültig, uns ist es alles egal, reicht vielen nicht, weil dann das wieder zum Teil sozusagen intuitiv, reflexiv, zum Teil aber auch ganz bewusst abläuft, was ich eben am Anfang schon gesagt habe, dass die Ängste wieder hochkommen, dass man eben doch zwar natürlich so sein darf, wie man ist, aber vor lauter Liberalität und Offenheit und eigentlich ist es allen egal, ich doch immer wieder alleingelassen werde mit der Frage, wann sage ich wem, was, wie und muss im Einzelfall vielleicht doch dafür Sorge tragen, dass mein Nachbar das nicht so witzig findet, dass ich als Frau mit einer Frau zusammen bin oder dass da Vorbehalte sind und so weiter. Wenn darüber nicht gesprochen wird, dann ist im Grunde ja ein Pflegeheim ein Mikrokosmos gesellschaftlicher Themen und Vorurteile und Stigmatisierung, die gesamtgesellschaftlich entstehen, die sind dann auch im Pflegeheim da.
Wie sieht queersensible Seelsorge denn ganz konkret aus? Was wird da gemacht? Was sollte eher nicht gemacht werden?
Zunächst einmal ist queersensible Seelsorge natürlich Seelsorge. Und alles, was in einer guten, empathischen und wertschätzenden Seelsorge passiert, passiert auch in einer queersensiblen Seelsorge. Wir müssen also das Rad nicht neu erfinden. Das ist erstmal die gute Nachricht. Was heißt das? Ich als Seelsorgerin bin offen, neugierig, zugewandt, bringe Zeit und einen sicheren Ort mit und mich selbst mit meiner Herzenswärme und Empathie, Wertschätzung und höre mir an oder gehe in eine offene Begegnung auf Augenhöhe und schaue mein Gegenüber an als den Experten oder die Expertin ihrer Lebensgeschichte und ihrer Fragen, ihrer Krisen und das, was sie bewegt. Das gilt für alle. Das mache ich immer, wenn ich in der Seelsorge bin. Und mit dieser Wertschätzung und offenen Haltung, mit der ich bereit bin, gerne Menschen zuzuhören, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, vielleicht sogar mit ihnen zu beten, zu lachen, zu weinen, da zu bleiben und nicht wegzurennen, Zeit mitzubringen und gegebenenfalls ein Vaterunser, eine Kerze, ein Ritual, was immer angebracht ist. Das alles hat auch in der queersensiblen Seelsorge selbstverständlich seinen Ort. Also ich bin mit der Person gemeinsam verantwortlich, einen sicheren Ort zu schaffen, ein Safe Space erstmal. Ja, sicher in der Weise, dass ich die Person, mit der ich zu tun habe, respektiere und annehme, so wie sie ist. Zweitens ist wichtig, ich bin nicht diejenige, die mit den Rezepten kommt und alles besser weiß, sondern ich höre zu und frage die Menschen, wo steht ihr, was braucht ihr, wobei kann ich euch mitdenken, zuhören, in Resonanz gehen. Also ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefuttert, sondern die Menschen wissen in der Regel selber am besten, was gut für sie ist, aber sie brauchen jemand, der oder die zuhört und mit diesen Menschen gemeinsam schaut, was ist jetzt gerade dran. Drittens ist neben der Haltung offen, wertschätzend und warmherzig zu sein wichtig, dass ich um die Möglichkeit weiß, dass mein Gegenüber nicht heterosexuell lebt oder nicht männlich oder weiblich klar ist, sondern möglicherweise eben nicht binär, also nicht klar männlich oder weiblich, sondern möglicherweise inter- oder transident ist oder genderqueer. Also da sind viele Möglichkeiten. Das ist jetzt etwas, was hinzukommt für die queersensible Seelsorge, dass ich im Kopf habe, dass mein Gegenüber anders ist als gesellschaftlich erstmal angenommen. Wenn ich aber deutlich mache oder das vielleicht auch sowieso schon auch auf meiner Visitenkarten steht, ich bin eine, die für queersensible Seelsorge steht, die also respektvoll und inklusiv solche Themen mitdenkt, dann muss ich mein Gegenüber da schon keine Sorgen mehr machen. Zum Beispiel über die Frage, oute ich mich hier? Zeige ich mich hier? Erzähle ich von dem, was mich wirklich im Leben bewegt? Und da gehört natürlich der Partner, die Partnerin, Regenbogen, Familien, Kinder, Stiefadoption, all diese Themen, die dann aufschlagen. Wie ist das mit Verträgen, mit Rentenansprüchen und so weiter? Also all die Themen, die eben in queeren Familien nochmal besonders aufschlagen, die sind dann schon klar, dass die eine besondere Sensibilität hier brauchen. Ein letztes würde ich vielleicht noch nennen, in einer queersensiblen Seelsorge wird auch das besonders unterstützt, was auch sonst in der Seelsorge wichtig ist, dass die eigenen Ressourcen der Menschen aktiviert werden und geschaut wird, was steht den Menschen zur Verfügung, um auch aus Krisen und Konflikten und schwierigen Situationen, die dann möglicherweise aufgezählt werden, gut wieder herauszukommen. Das heißt, es wird geschaut, ist es die Musik, die Literatur, Sport oder Glaube, ein Gebet, ein Symbol, das den Menschen schon früher geholfen hat, durch Krisen gut hindurchzukommen, um daran zu erinnern und sich und zu gucken, wie können wir diese Fähigkeiten, also diese Widerstandskräfte, ne, Neudeutsch Resilienz, wie können wir die so stärken, dass sie eben auch in dieser Situation gut aktiviert werden können, weil die möglicherweise in der Krise blockiert sind oder nicht mehr funktionieren, weil man da überhaupt nicht mehr den Kopf hat oder so in der Krise ist, so blockiert ist oder voller Angst oder was auch immer das Thema ist, dass das nicht mehr gut geht. Wenn all das nicht funktioniert, dann gehört zur queersensiblen Seelsorge auch, dass man im Handgepäck Adressen hat oder Möglichkeiten hat, wo man nachgucken kann. Und Menschen, die dann sagen, nee, das reicht mir hier alles noch nicht. Oder möglicherweise ist auch klar, es braucht eigentlich eine therapeutische Begleitung, wo Seelsorge dann aufhört, da auch gut Grenzen zu markieren und zu sagen, also ich als Seelsorgerin kann Ihnen hier leider nicht mehr helfen, aber ich kenne jemanden oder weiß um Einrichtungen, wo queere Menschen ohne Sorge, ohne Angst hingehen können. Und ihre Themen werden auch im Rahmen von Therapie, Beratung, Selbsthilfegruppen dort gut weiter bearbeitet. Das heißt, ich tue das, was auch sonst in der Seelsorge professionelles Handeln ist, wo meine eigenen Grenzen sind, überweise ich zu anderen, die da spezialisiert sind, wo ich es nicht mehr bin.
Worin sehen Sie denn das Potenzial der Seelsorge, Kerstin Söderblom? Was kann queersensible Seelsorge leisten?
Also das Potenzial sehe ich daran, dass sie im Grunde en miniature etwas zeigt, was für die Seelsorge allgemein gilt. Dass sie Menschen da ernst nimmt und abholt, wo sie selber sind. Mit ihren Themen, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, auch mit ihren Ausgrenzungserfahrungen, Stigmatisierung, das, was ihr Lebensgepäck eben ist. Und dass man Menschen zeigt, das darf alles hier sein. Und auch hier kann man natürlich erstmal sagen, das passiert in jeder guten Seelsorge. Aber hier mit Menschen, die eben mit sehr, sehr tiefen und häufig sogar nicht mal mehr bewussten Verletzungserfahrungen und posttraumatischen Belastungsstörungen herkommen, ist es umso wichtiger, dass das eben gezeigt wird. Und wenn das gelingt, dann ist das eine wunderbare Erfahrung von etwas, was ich als Pfarrerin, Theologin und Seelsorgerin auch zutiefst christlich nennen würde. Nämlich, dass man Menschen zeigt und das miteinander lebt, dass alle Gläubige, sage ich mal, oder die sich selbst als christlich bezeichnen, suchend, zweifelnd oder wie auch immer, das ist alles inklusive, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie von Gott geschaffen sind, in Gottes Ebenbild, in all der Vielfalt, die wir hier haben, dass sie einzigartig sind, dass sie gesegnet sind von Gott. Und Gott, so wie er es im ersten Schöpfungsbericht gesagt hat, du bist wundervoll gemacht, du bist wunderbar gemacht, so wie du bist. Diese Art von Zusage, die eine zutiefst christliche Zusage ist, wenn die durchschimmern darf in einer Seelsorgesituation, in einem Seelsorgegespräch, dann ist das also für mich so ein Glücksmoment, so eine Sternstunde, auch christlicher Begegnung.
Das war der Podcast Vorsicht Tabu im Gespräch mit der Theologin Kerstin Söderblom. Ein herzliches Danke für dieses Gespräch. Am Mikrofon war Geneva Moser.